wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens. Täglich 21 Uhr auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Spiel meines Lebens hier auf meinsportradio.de. In der Sendung Das Spiel meines Lebens geht es eigentlich immer darum, dass Menschen darüber erzählen, was sie denn für ein beeindruckendes Erlebnis mit Sport gehabt haben. Sei es Fußball, sei es Tennis, sie waren im Stadion, sie haben es vom Fernseher gesehen. Und wir haben jetzt im Olympiajahr uns mal überlegt, wir machen mal ein Special dazu. Und mein Gast heute, der mag zu Olympia 88 in Seoul beitragen und darüber mit mir so ein bisschen philosophieren, vielleicht auch ein bisschen in der Erinnerungskiste kramen. Und da begrüße ich jetzt meinen Gast Thomas. Hallo Thomas.
Hallo Andreas, grüß dich.
Thomas, wir haben hier bei Das Spiel meines Lebens jetzt die Specials, wo wir über Olympia dann auch sprechen. Was war denn deine erste Olympia-Erfahrung überhaupt?
Also meine allererste war, glaube ich, 84, so ganz dünn. Als Jahrgang 76, da war ich 8, war noch nicht so viel mit Erfahrung, aber an was ich mich erinnere, ist, dass ich damals immer den Medaillenspiegel 84 jeden Morgen in der Tageszeitung geguckt habe, wie es da steht. Das fand ich immer ganz wichtig, diesen Medaillenspiegel, und ich erinnere mich an meine Mutter, die immer sagte, ja, wenn die Russen dabei wären, da sähe das ganz anders aus. Das ist die erste Olympia-Erfahrung, aber über das, was du mit Manuel gesprochen hast, hier die Brücke und so weiter, das kennt man, weil man mittlerweile sich ein bisschen informiert hat drüber oder einfach ist immer mal als sportinteressierter Mensch natürlich auch solche Sachen mal mitgenommen hat zwischendurch. Aber aktiv kann ich mich jetzt an 84 noch nicht erinnern.
Ja. Was Thomas gerade gesagt hat, 1984, Manuel, ihr könnt sämtliche Specials zu Das Spiel meines Lebens dann auch als Podcast abrufen zu 1984, zu 1992, zu 2000. Und zu 2012 wird es dazu Specials geben oder gibt es dazu Specials, und die könnt ihr euch dann auch runterladen und dann die Erfahrungen dann auch mitbekommen, die meine Gäste dann mit Olympia gemacht haben, beziehungsweise die ich auch mit Olympia gemacht habe. Und Thomas, als wir uns unterhalten haben darüber oder als wir uns per Mail mal unterhalten haben, was so mit 1988 so gegangen ist, da kam uns dann mit als erstes der quasi Olympia-Song in den Kopf. Und das war tatsächlich damals Whitney Houston, One Moment in Time, obwohl es nicht der offizielle Olympia-Song war.
Ja, ganz großartiger Song. Also noch heute Gänsehaut, wenn das irgendwo auf Hochzeiten oder sonst wo gespielt wird. Nicht zucke ich zusammen, aber dann doch kriege ich Gänsehaut und bin immer wieder begeistert. Und den anderen hast du, glaube ich, auch irgendwann mal in die Timeline gelegt, ne, vor kurzem.
Ja, also es gibt drei Olympia-Songs, die 1988 in den Charts waren. Das war einmal natürlich Whitney Houston, One Moment in Time. Dann noch The Winners mit Go for Gold.
Go for Gold, scheiße.
Und der war damals dann auch in den Charts und der war dann auch mit in der Hitparade von Victor Worms anmoderiert. Und dann gab es noch Hand in Hand. Das waren tatsächlich drei Olympia-Songs, die damals 1988 in den Charts waren, und es waren halt Pop-Songs. Also es ist heute nicht ganz mein Musikgeschmack, gebe ich ganz offen zu, aber damals hat man das natürlich dann komplett mit verbunden mit diesem Olympia, und ich glaube, One Moment in Time war entweder von ARD und ZDF oder von den Amerikanern von NBC der Olympia-Song. Auf jeden Fall hat man den damals auch komplett alle 15, 16 Tage dann gehört.
Also ich meine mich zu erinnern an einen Abspann oder so nach dem Motto Tschüss aus Seoul oder irgend sowas von ARD oder ZDF irgendwie, und da lief das dann auch so mit den ergreifendsten Momenten und sowas.
Ja. Also. Tja, One Moment in Time damals von Whitney Houston, die dann ja auch viel zu früh leider verstorben ist. Aber Du hast eben schon gesagt, hier mit 84 morgens in Olympia oder in Medaillenspiegel geschaut. 88 war dann ja auch schon ein ganz kleines Problem mit der Zeitverschiebung, oder? Also die, ich weiß, Seoul ist glaube ich 6 Stunden weiter. Also fing irgendwann mitten in der Nacht fingen die Übertragungen an. Und wie hast du das damals verfolgen können? Weil ich weiß, es war damals zur Schulzeit. Es war nicht in den Sommerferien. Es war in der Schulzeit, dass man die Olympischen Spiele relativ spät in den September gelegt hatte.
Also ich weiß, dass ich, jetzt höre ich mich gerade irgendwie doppelt.
Ja, red einfach weiter.
Also ich weiß, dass mich, oder andersrum, ich kann mich nicht bewusst erinnern, etwas jetzt live miterlebt zu haben. Also mit 12 Jahren nachts aufbleiben, glaube ich nicht. Also was ich weiß, ist, dass ich im Vorfeld zu dem 100-Meter-Lauf, da kommen wir ja noch zu, denke ich mal, mit meinem Cousin gewettet habe abends, aber auch das habe ich nicht live nachts erlebt. Also da, wenn man jetzt denkt, man wäre dabei gewesen, dann wahrscheinlich nur, weil man dann irgendwelche Nachberichterstattungen gesehen hat. Ja. Aber ich glaube nicht, dass ich live mit 12 Jahren schon nachts Sport geguckt habe oder gucken durfte.
Also es gibt tatsächlich ein paar Ereignisse, die ich live gesehen habe. Ich bin dann früher aufgestanden, wenn die Schule so um 8 Uhr begann, bin ich tatsächlich so um 6 Uhr aufgestanden, damit ich noch eine Stunde wenigstens dann Olympia verfolgen konnte. Und das ist eine Geschichte, die mir sehr, sehr am Herzen liegt von damals. Damals wurde im ZDF und in der ARD natürlich die ganze Nacht gesendet bis morgens. Und dann morgens gab es immer so einen Rückblick auf die Nacht. Und ja, der wurde von Magdalena Müller moderiert damals, eine Journalistin im ZDF, die dann, und das weiß ich, als wenn es gestern gewesen wäre, die an seinem gedeckten Frühstückstisch saß mit Blümchen, Bluse und mit Rock und dann so über die Höhepunkte und die Highlights der letzten Nacht dann referiert hat. Und das war für mich tatsächlich der tägliche Begleiter dann vor der Schule, dass ich da dann schon auf dem neuesten Stand war, was in der Nacht passiert ist.
Cool. Das habe ich jetzt, also ich traue es mir zu, dass ich da meine Eltern auch genervt habe, um statt zu frühstücken das auch gucken durfte. Aber könnte ich mich jetzt nicht mehr erinnern, nee. Also, aber du warst ja auch ein bisschen älter als ich, oder?
Nee, damals? Ich bin genauso alt wie du.
Oh, Entschuldigung.
Ja, ich bin auch Jahrgang 76. Das ist eine Geschichte, die tatsächlich damals sich in mein Hirn gebrannt hat. Und was ich auch bei der 84er-Sendung schon gesagt habe mit dem Manuel, damals habe ich immer Wochen vorher, wenn die erste Hör zu rauskam Richtung Olympia, habe ich immer angeguckt und war total fasziniert davon, was ARD und ZDF alles übertragen haben. Halt von 3 Uhr nachts bis dann nachmittags um 16, 17 Uhr, weil es dann ja bis spät am Abend dann in Seoul dann ja auch noch Entscheidungen gab. Und also immer fasziniert gewesen von Olympia. Bist du denn heute noch Olympia-Fan?
Weniger. Also es ist wahrscheinlich, ich hatte es letztens auch auf Twitter mit jemandem gehabt, auch mit Fußball, ich glaube, die Prioritäten verschieben sich. Hm. Ich hatte auch überlegt, warum eigentlich 88 so die Erinnerung ist, weil eigentlich mit 12, da kommt ja erst das Spannende noch, sage ich mal, vom Alter her. Aber ich glaube, damals hat man noch wirklich nur Zeit und Interesse an sowas gehabt. Wenn du dann 4 Jahre später bist du mitten in der Pubertät, dann sind vielleicht andere Dinge wieder wichtiger. Ich glaube, das hat irgendwie abgenommen. Also muss ich sagen, auch so WM oder sowas, das früher habe ich wirklich den Fernseher während dem Studium oder so, doch, da habe ich noch angemacht den Fernseher und dann lief der die ganze Nacht oder je nachdem Nagano oder irgend sowas, das lief dann die ganze Nacht oder den ganzen Tag lief Sport und das habe ich geguckt. Und wenn es nur nebenbei war, beim irgendwas anderes machen, aber heute, ich glaube jetzt nicht, dass ich hier den Fernseher anmache in Rio und dann den ganzen Tag Sport gucke, also irgendwie, ich weiß nicht, woran das liegt, vielleicht wirklich, weil die Prioritäten andere sind durch Familie und Job oder so,
ja.
Aber das geht mir in vielen Dingen so, im Fußball auch, früher wusste ich, gegen wen meine Mannschaft die nächsten 5 Spiele spielt und gegen wen der Gegner die nächsten 5 Spiele spielt, manchmal bin ich schon froh, wenn ich weiß, wer überhaupt im Team ist oder sowas, also es ist tja,
also,
das Alter.
Also bei mir ist tatsächlich nach wie vor eine Priorität immer noch sehr, sehr hoch mit Olympia. Ich freue mich immer auf Olympische Spiele. Ich bin da tatsächlich immer ein großer, großer Fan. Von 2012 zum Beispiel habe ich auch Urlaub genommen, damit ich dann auch wirklich die 2 Wochen durchschauen kann und hab am Ende 200 Stunden TV-Sport zusammenbekommen. Also
das hatte ich in Nagano notgedrungen. War das Nagano? Ich glaube schon. Nee, warte, Nagano war 98.
98.
Nee, 94 war
Lillehammer.
Lillehammer. Da war ich, da lag ich 2 Wochen im Bett krank und da konnte man schön wirklich von morgens bis nachts gucken. Also da konnte ich ja nichts anderes machen. Also das war auch nochmal so eine Phase.
Ja, nee, aber tatsächlich, also Olympia ist nach wie vor bei mir ein ganz großer Faktor in meinem TV-Sportkonsum. Und deswegen, das wird sich wahrscheinlich bei mir auch so schnell nicht ändern. Das ist eine Konstante geblieben in meinem Leben. Aber Thomas, damals waren auch die Olympia-Bücher, und das habe ich auch schon in der 84er-Sendung gefragt, damals waren die Olympia-Bücher ganz, ganz groß, die nach den Olympischen Spielen dann immer rauskamen. Da konnte man sich dann auf 300 bunten Farbfotoseiten, ja, konnte man sich dann informieren über die Wettbewerbe und natürlich über die besten Fotos und über die besten Geschichten. Hattet ihr sowas auch?
Von Montreal, wann war das? 76. Hatten wir eins in der Familie, das hatte meine Großeltern aus Österreich, die hatten da immer so ein Buch rumstehen, warum auch immer ausgerechnet dieses Buch. Und jedes Mal, wenn ich da war, habe ich das fast auswendig gelernt. Also nie was davon mitgekriegt im TV oder so, war ich viel zu jung, oder war ich noch, doch, war ich gerade auf der Welt. Aber nee, das war so das einzige Buch, was ich bewusst, was Olympia betrifft. Das andere war die WM 86 von Franz Beckenbauer.
Ja.
Dieses blaues Buch war das. Das waren so die einzigen Sportbücher, die ich da auswendig konnte, sage ich mal, oder die wir im Haus hatten.
Haben wir jedes Mal zu Weihnachten bekommen, wenn es so Olympische Spiele gegeben hat. Ich glaube sogar bis 92 oder 94. Dass wir diese Bücher dann bekommen haben. Und 88 war das Buch von Dieter Kürten, beziehungsweise herausgegeben von Dieter Kürten. Und auf dem Foto, auf dem Cover, ist Florence Griffith Joyner drauf und diese gerade bei den 100 Metern durchs Ziel läuft. Über Florence Griffith Joyner sprechen wir natürlich gleich noch. Aber ja, 1988, das Olympia-Buch, das war von Dieter Kürten und ja, da konnte man jedes Ergebnis nachschauen und da konnte man sich dann bei den 200 Metern Herren dann nochmal darüber echauffieren, dass nicht Carl Lewis Olympiasieger geworden ist. Das ja, das waren die Olympia-Bücher der 80er beziehungsweise dann auch 90er Jahre. Wir hören uns gleich wieder und dann kümmern wir uns mal um den Sport, weil es hat so viele Sportentscheidungen damals gegeben, über die man heute auch noch sehr, sehr gerne spricht. Man muss eigentlich nur, ich habe gerade Florence Griffith Joyner erwähnt, man muss Ben Johnson und Carl Lewis nur erwähnen, man muss auch Jürgen Hingsen erwähnen, Nicole Uphoff, Steffi Graf. Also, da gibt's eine ganze, ganze Menge, über das wir sprechen wollen. Darüber sprechen wir gleich hier bei meinsportradio.de und das Spiel meines Lebens.
Das größte Sportereignis der Welt. Meinsportradio.de informiert dich täglich live und ausführlich. Olympia 2016. 33 Sportarten, 166 Nationen und 305 Medaillenentscheidungen. Vom 5. bis 21. August informieren wir dich täglich über das aktuelle Geschehen bei den Olympischen Spielen. Gemeinsam mit Athleten, Trainern und Funktionären analysieren wir in unserer täglichen Olympiasendung von 9 bis 12 die Entscheidungen in Rio. Die Zusammenfassungen hörst du täglich auf meinsportradio.de.
Hier ist meinsportradio.de, das Spiel meines Lebens. Und wir kümmern uns um Olympia 1988. Das mache ich mit meinem Gast Thomas. Und Thomas und ich haben vorher natürlich uns darüber abgestimmt, was wir denn so für Themen haben. Und Thomas, du hast mir gesagt, ein großes Thema und wahrscheinlich tatsächlich eins der großen Themen in den Köpfen der Sportfans, wenn sie an 1988 denken, ist das Tennisturnier. Und das ist vor allen Dingen der Golden Slam von Steffi Graf. Damals, zu dem Zeitpunkt, als sie dieses Turnier gewonnen hatte, gab es den Begriff Golden Slam noch gar nicht. Der wurde hinterher erst dann erfunden, aber die Steffi Graf hatte damals alle vier Grand-Slam-Turniere gewonnen und dann auch noch im Finale in Seoul gegen Gabriela Sabatini das Finale gewonnen.
Ganz klar, als Tennisfan ganz groß hinterher gewesen, Steffi oder Boris. Kurze Zwischenfrage, warum hat Boris eigentlich nicht mitgespielt oder ist er ausgeschieden sofort?
Nee, ich weiß gar nicht, warum er nicht mitgespielt hat. Das kann sein, dass er verletzt war. Auf jeden Fall hatte er damals 1988 relativ früh bei den US Open verloren und war dann, glaube ich, zu den Olympischen Sommerspielen gar nicht angetreten. Also tatsächlich.
Das Masters hatte er gewonnen, 88, ne?
Das Masters hatte er gewonnen und er war im Finale in Wimbledon, hatte damals gegen Stefan Edberg verloren. Aber für das Einzel waren tatsächlich nur Karl-Uwe Steeb nominiert. Und Karl-Uwe Steeb ist geteilter Fünfter geworden, ist tatsächlich dann im Viertelfinale ausgeschieden Und ja, Boris Becker war nicht dabei damals. Setzliste erst an 1 damals bei den Herren, Stefan Edberg, dann Timmer J., der ins Finale gekommen ist, Miloslav Mečir, der Gold gewonnen hatte, und Henri Lecomte war an 4 gesetzt und von Boris Becker damals nichts zu sehen gewesen.
Ja, gut, aber jetzt sind wir von Steffi Graf weggekommen.
Ja, egal. Wir können das gerade mal miteinander verbinden. Warst du eher der Typ Steffi Graf-Fan oder Boris Becker-Fan? Oder warst du hinterher vielleicht sogar eher der Michael Stich-Fan?
Um Gottes Willen, also Stich überhaupt nicht. Nee, also eigentlich Boris Becker. Ob es daran war, weil er ein Junge war und man selber auch oder wie auch immer, weiß ich nicht. Also beides eigentlich gleich verfolgt, aber eigentlich war man schon Boris Becker mehr hinterher, sage ich mal. Aber ich habe damals alles geguckt im Tennis. Also jeden Schlag und jedes Turnier, also vor allem gut Grand Slam natürlich sowieso. Das war eine ganz großartige Tenniszeit, muss ich sagen. Und Steffi war, ja, doch, sie war immer so kalt, sie war nicht so emotional wie Boris. Boris hat einfach mehr Spaß gemacht, ihm zuzugucken. Ne? Also, es hat mehr Spaß gemacht, ihm zuzugucken, weil er einfach, ja, Nervenbündel war und du wusstest nicht, geht er gleich heulen vom Platz oder fängt er sich wieder? Und Steffi war immer so ein bisschen, ich will nicht sagen langweilig, aber halt nicht so emotional irgendwie wie Boris.
Sie war halt auch sehr, sehr gut damals und sie hat alles gewonnen im Jahr 1988, was das beste Jahr ihrer Karriere gewesen ist. Und ja,
6-0.
Ja, gegen Natascha Zvereva bei den French Open 1988. Sie war damals einfach eine Klasse für sich und war dann ja auch nach den US Open, die sie auch schon im Finale gegen Gabriela Sabatini gewonnen hatte, war sie natürlich als Favoritin hingereist. Und das ist einfach mal eine unfassbare Leistung, weil Grand Slam hat seit den Tagen dann ja auch niemand mehr gewonnen. Und da sieht man mal bei diesen Leuten, die es heute so gibt, mit Roger Federer und Novak Djokovic und Rafael Nadal, alle die sind am Grand Slam gescheitert. Serena Williams ist am Grand Slam gescheitert. Und was das für eine einzelne Leistung damals war, ich glaube, das kann man jetzt im Nachhinein erst so richtig wertschätzen, weil man weiß, wie unglaublich schwer das gewesen sein muss.
Auf allen 4 Belägen eben, ne? Das ist ja das. Jeder hat ja irgendwo sein Kryptonit gehabt, ne? Ob das Lendl war in Wimbledon, glaube ich. Ne?
Ja, genau.
Oder, ja, Boris dann auch, gut, Paris oder so. Also und sie war einfach konstant gut. Also einfach genial. Also gut gegen, wie hieß die kleine Spanierin?
Arantxa Sánchez Vicario.
Genau, mit der hat sie ab und zu mal ein bisschen Probleme gehabt. Aber
Monika Seles natürlich auch.
Ja.
Also die kam dann ja auch hoch. Sie hat immer mal wieder Niederlagen gehabt, aber 1988 passte alles zusammen. Und wir hören mal in den Matchball rein von Steffi Graf gegen Gabriela Sabatini damals.
Was hat dieses Mädel geleistet in diesem Jahr? Sie gewinnt nach dem Grand Slam auch nun das olympische Gold. Nach 1 Stunde und 22 Minuten Spielzeit mit 6:3 und 6:3 über Gabriela Sabatini. Und nun läuft sie, das ist schon Tradition, hinüber zu ihrem Vater. Der, das muss man immer wiederholen, sie behutsam aufgebaut hat, an die Weltspitze geführt hat. Umarmung mit dem Teamchef, dem Bundestrainer Klaus Hofsäß, und nun strahlt Peter Graf natürlich. Was gibt es im Tennis noch mehr zu gewinnen als den Grand Slam, die 4 großen Profiturniere und dann Olympia?
Rainer Deike, der Kommentator, damals eine andere Zeit gewesen, dann auch mit den Kommentatoren. Es wurde sehr, sehr sachlich kommentiert.
Leider.
Hättest du dir mehr Emotionen gewünscht, ja?
Ja, also wenn ich manchmal auf Twitter diese ganze Diskussion verfolge mit über die Kommentatoren und am liebsten nur Stadionton, also ein bisschen gehört das schon dazu. Und dann auch noch ruhig ein bisschen parteiisch, ich mag das. Also ja. Muss keiner da jetzt sich die Seele aus dem Leib brüllen, aber also 1990, Gerd Rubenbauer, das war ja auch schon, ja, also gut, ein schönes, lautes Ja, aber das war schon die obere Grenze damals, glaube ich.
Ja, ich habe letztens noch mal so ein, zwei Stunden vom Boris Becker Spiel gegen John McEnroe in Hartford geguckt. Damals war Volker Kottkamp der Kommentator und der hat ähnlich sachlich und nüchtern kommentiert. Damals war, ich glaube auch noch das Selbstverständnis der Kommentatoren, ein Spiel zu begleiten und nicht in irgendeiner Weise vielleicht jetzt, ich sage jetzt nicht einen Ego-Trip zu fahren, aber sich selber vielleicht ein bisschen wichtiger zu nehmen als das Spiel. Und damals wurde es wirklich noch kommentiert oder ganz früher die Fußballspiele von Ernst Huberti, der wenn drei Lattentreffer hintereinander waren, hast du es nicht gehört. Latte, Nachschuss, Latte, nochmal Nachschuss, wieder Pfosten, Tor. So hat ja Ernst Huberti früher kommentiert. Er hat ja tatsächlich nur beschrieben, ohne in irgendeiner Weise persönlichen Einfluss darauf zu nehmen auf das Spiel. Aber ja, andere Zeiten. Aber Steffi Graf gegen Gabriela Sabatini damals 6-3 im Finale. Sie gewann den Golden Slam und machte sich damit so ein ganz kleines bisschen unsterblich. Jetzt wird ja im Moment dann wieder darüber diskutiert, ob Serena Williams vielleicht die beste Spielerin aller Zeiten ist oder Steffi Graf. Beide haben jetzt die gleiche Anzahl an Grand-Slam-Turnieren gewonnen. Steffi Graf hat halt immer noch so ein ganz kleines bisschen diesen Vorteil, dass sie damals den Golden Slam gewonnen hat.
Tja, das war schon groß. Und sie hat auch seitdem, nachdem sie sich zurückgezogen hat, ja, finde ich ein bisschen schade, dass sie so gar nicht in die Öffentlichkeit tritt. Ne? Also kein Interview, kein irgendwann gab es, glaube ich, mal einen Bericht über, oder sollte es so einen Nachbericht geben über ihr, ich weiß nicht, was für ein Datum, Jubiläum es war, aber gar nichts. Sie gibt keine Interviews, sie zieht sich da zurück in Las Vegas, glaube ich, ne, mit Agassi.
Genau.
Man ist ja an sich besser als die, die dann im Nachgang in irgendwelchen Dschungelcamps landen oder sowas. Aber dass man sich so gar nicht, ich glaube, sie hat das, ob man sagen kann, Deutschland oder die deutschen Medien, aber die Sache da, auch letztlich da, was mit ihrem Vater war und so. Also nicht, dass man ihn in Schutz nehmen will, aber ich glaube, sie hat da schon sehr, sie ist ein gebranntes Kind. Also sie will da, glaube ich, gar nicht mehr was mit zu tun haben.
Ich finde, sie hat alles richtig. Ich finde, sie hat alles richtig gemacht. Sie lebt ihr Leben und tatsächlich außerhalb der Öffentlichkeit. Und also ich habe nur Bewunderung für Steffi Graf übrig.
Ja, aber ich würde sie trotzdem gerne mal in einem ganz, also jetzt hier nicht von, was weiß ich, RTL Sat.1, sondern wirklich mal ein ganz solides Interview, einfach mal so rückblickend und über das auch mal ein bisschen was erzählt. Wie war das damals? Wie hat es sich gefühlt? Das, aber gut. Das ist ein anderes Thema.
Wird es vielleicht nicht geben. Eine andere Geschichte, aber wir springen so ein ganz kleines bisschen in den Disziplinen. Und Springen ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, weil wir kommen zum Wasserspringen. Eine ganz, ganz große Szene der Geschichte der Olympischen Spiele war der Wettbewerb der Männer, ich glaube vom 3-Meter-Brett. Ja. Und Greg Louganis im Vorkampf braucht er einen relativ einfachen Sprung. Vorkampf war ja dann, dass man so die Standards bringen sollte. Und da knallt er mit dem Hinterkopf auf das Brett und fällt ins Wasser und das Wasser ist dann voller Blut und er kommt raus und blutet am Hinterkopf wie ein Schwein, möchte man sagen. Auf jeden Fall musste er behandelt werden. Abends im Endkampf gewinnt er die Goldmedaille mit einem riesen Pflaster auf dem Hinterkopf. Wahnsinnsgeschichte damals.
Großartig. Also glaube ich, auch das Erste, als du mich gefragt hast oder als ich mir dann überlegt habe, was fällt mir denn spontan ein, ist interessant, dass das mit der erste war, an den ich denken musste. Mhm. Das ist unfassbar, auch dann, wenn man dann weiß, im Nachgang ja mit dieser ganzen HIV-Geschichte und so weiter, die hat er dann doch ein paar Wochen vorher hat er das erfahren. Ne?
Er hat es erfahren, aber er hat es verschwiegen.
Genau, er hat es verschwiegen, genauso auch wie seine Homosexualität. Ne?
Mhm, genau.
Und dass er, also eigentlich muss man ja fast schon, man muss es ja fast schon wieder kritisch sehen, dass er das nicht, dass er es nicht erzählt hat. Ich meine, wenn da alles voller Blut ist und er wird behandelt im Nachgang, ich glaube, die haben ihn auch in Amerika nicht so, wie sagt man, sie haben ihn jetzt nicht unbedingt geliebt danach auch. Also er ist jetzt nicht da reich geworden von.
93 hat er sich zu seiner Homosexualität bekannt und hat dann auch zugegeben, dass er HIV-positiv war. Und der Arzt, der damals die Behandlung an ihm vorgenommen hat, also diese Kopfverletzung dann behandelt hat, bei dem wurde ein HIV-Test vorgenommen und der ist als negativ erwiesen worden. Also er hat niemandem Schaden zugefügt. Das ist auf jeden Fall die gute Nachricht dann in dieser Geschichte dann noch.
Und er hat auch, glaube ich, gesagt, er wird eh nicht alt oder sowas. Deshalb hat er auch nicht vorausschauend geplant, sagt er mal irgendwo, habe ich schon mal gelesen.
Er freut sich immer noch quasi bester Gesundheit. Ähnlich wie ein Magic Johnson, der damals auch ja HIV-positiv getestet worden ist und auch gesagt hat damals hier, vielleicht habe ich nicht mehr lange zu leben. Bei dem war es zum Beispiel auch ein Vorfall, wo er sich in irgendeiner Weise, ich glaube, das Knie aufgeschlagen hatte während eines Spiels Und der Arzt hatte dann Angst, ihn zu behandeln damals. Und dann hat er gesagt, ich muss jetzt zurücktreten. Irgendwie so war das. Und bei Greg Louganis, er hat danach, glaube ich, gar nicht mehr groß was gemacht. Er ist 93 in die Ruhmeshalle des internationalen Schwimmsports aufgenommen worden. Insgesamt wurde er viermal Olympiasieger, weil er 1984 ja schon die Olympischen Spiele beherrscht hatte. Er hatte dort auch Turm und 3-Meter-Brett gewonnen. Und dem Doofmann ist das 79 genauso passiert. Da ist er auch schon mal beim 3-Meter-Brett. Genau.
Habe ich gegoogelt, also wusste es nicht, ich habe es dann irgendwann mal jetzt gegoogelt und das kann man auch bei YouTube sich angucken, ne? Und das sieht auch ziemlich übel aus. Und da war auch ohnmächtig, ne? Sogar.
Ja. Also ganz ehrlich, ich bin nicht so der Fan davon, mir das nochmal anzugucken. Ich habe mir den Endkampf von ihm nochmal angeguckt. Und der war einfach, von der ersten bis zur letzten Sekunde war das Perfektion. Also diese Wasserspritzer gab es nicht bei Greg Louganis und er hat damals sehr, sehr überlegen diese olympische Goldmedaille gewonnen und war tatsächlich er hat die Schlagzeilen damals beherrscht und ja, war eine ganz, 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 ganz große Geschichte damals 1988. Ist es bis heute noch. Und was du gesagt hast, wenn man über 1988 spricht, fällt einem mit als erstes Greg Louganis ein.
Tja. Ja. Ich habe gelesen, er musste sogar seine Medaillen verkaufen irgendwann.
Ehrlich?
Weil er war halt in den USA, die Homosexualität und mit HIV, die waren ja da sehr vorsichtig, zurückhaltend, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ja. Und also er hat dann jetzt nicht den Reibach gemacht, sondern er ging es teilweise nicht gut und musste wohl Medaillen verkaufen auch. Mittlerweile lebt er aber wohl, ist verheiratet auch und geht ihm gut, glaube ich.
Laut Wikipedia mit dem Rechtsanwaltsgehilfen Johnny Chalet. Das ist doch schön.
Ja.
Und wie gesagt, er freut sich immer noch bester Gesundheit.
Genau.
Eine weitere Geschichte, wir kommen nachher nochmal zur Leichtathletik, das wollen wir wieder so ein bisschen als größeren Themenblock nehmen. Eine weitere Geschichte war das Fechten der Damen. Und ich gebe ganz offen zu, mit 12 Jahren hatte ich einen leichten Crush auf Anja Fichtel.
Kann ich jetzt so nicht.
Oh, die war toll. Ich glaube,
ja, die war toll, aber ich habe da jetzt bewusst noch nicht.
Ich glaube auch, dass die den silbernen Otto oder goldenen Otto bei der Bravo gewonnen hat.
Hast du auch einen Starschnitt gehabt oder so?
Starschnitt habe ich nie gehabt, weil mir das einfach zu dämlich war, jede Woche darauf zu warten und das irgendwie auszuschneiden. Also Starschnitt habe ich nie an der Wand gehabt. Aber ich gebe ganz offen zu, dass ich damals leicht verknallt war in Anja Fichtel, die damals Florette der Damen gewonnen hatte in einem historischen Wettkampf vor ihrer Landsfrau Sabine Bau und Dritte wurde Zita Funkenhauser damals. Und die Florett-Mannschaft haben die drei dann auch noch gewonnen.
Genau.
Zusammen.
Die Schmiede. Ne? Das fand ich ganz lustig, als ich es vorhin gehört habe, über 84, da habt ihr auch schon Tauberbischofsheim erwähnt. Kein Mensch kennt Tauberbischofsheim außer vom Fechten her.
Ja.
Ist so ähnlich wie Tischtennis und Grenzau.
Grenzau, genau.
Oder die Ringer in
Schifferstadt und Aalen. Ja, also 1988 war das ein ganz, ganz großer Wettbewerb. Und Anja Fichtel hat ja hinterher dann nochmal versucht, ein Comeback zu starten. Aber das war so ihr großer Moment. Und sie hat damals diesen Florett-Wettbewerb der Damen gewonnen. Auch wenn man, glaube ich, damals noch sagen konnte, ja, Deutschland war tatsächlich bei den Olympischen Spielen und dem Fechten waren sie immer mit gut dabei. Also es gab immer wirklich gute Medaillenaussichten für die deutschen Fechter, aber so ein Wettbewerb mit dem Florett-Einzel, es war damals sogar der einzige Wettbewerb, den es gab bei den Damen. Es gab nur Florett-Einzel und Florett-Mannschaft.
Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß bis heute noch nicht den Unterschied zwischen Florett und Degen und was es da alles gibt.
Es geht um die Stichform und es geht um den Körperteil, der getroffen werden darf. Ich glaube, beim Florett darf nur der Oberkörper getroffen werden und bei irgendeinem anderen, ich glaube Degen, darf die ganze Körperfläche getroffen werden.
Und auch nur mit der Spitze, oder?
Ja, genau. Genau.
Aber das sind so Dinge, die man eben auch nur bei Olympia dann guckt, ne?
Aber das ist eine fantastische Sportart bei Olympia, wie ich finde.
Hochspannend. Also das, wo man auch eigentlich nie weiß, ja, wer ist jetzt getroffen worden? Also man selber sieht es nicht, außer die Lampe geht dann an. Ne?
Ja, aber Gott sei Dank geht die Lampe an.
Ja, ja.
Aber damals auch eine schöne Frage für ein Pub-Quiz oder für ein Sportquiz. Wer waren die anderen beiden Fechterinnen in der Florettenmannschaft, die auch noch Gold gewonnen haben damals? Annette Klug und Christiane Weber. Tja, ja.
Mann, komm, hast du gegoogelt?
Natürlich habe ich das gegoogelt. Ja, also tatsächlich die Frau Weber, die hatte ich noch so im Kopf, aber ich wusste nicht, ob die 88 dabei war oder 92 oder 96, aber der Name sagt mir halt noch was. Anja Fichtel hat damals ja dann auch die Herren total überschattet beziehungsweise überstrahlt mit ihrer Goldmedaille oder diesem Dreifachtriumph da. Arndt Schmidt hat ja zum Beispiel auch im Degen gewonnen. Und Arndt Schmidt, glaube ich, war einer, der nicht in Taube-Bischofsheim gefochten hat. Ich meine, er kommt aus Leverkusen. Er begann seine Karriere in Taube-Bischofsheim, wechselte aber früh zu Bayer 04 Leverkusen. Ja, schlägst du lang hin.
Ich weiß nur, dass er jetzt Zahnarzt in Bergisch Gladbach ist.
Siehst du?
Ist nicht Allgemeinbildung.
Nee, aber der ist schon 51 Jahre alt jetzt.
Ja, das ist, da sieht man, wie die Zeit rennt. Ne?
Ja, genau. Wie alt wir geworden sind. Aber Arndt Schmidt damals tatsächlich auch eine Goldmedaille gewonnen. Und im Florett-Einzel gab es einen DDR-Athleten, Udo Wagner, der eine Medaille gewonnen hat. Und in der Degen-Mannschaft haben dann die deutschen Herren Silber geholt. Mit Elmar Bormann damals noch und Alexander Pusch, der schon damals am Ende seiner Karriere war. Die haben dann das Silber geholt in der Degen-Mannschaft. Und insgesamt waren die Fechtwettbewerbe tatsächlich ein großer, großer Erfolg. Und dann, bevor wir...
Emil Beck,
genau. Und dann, bevor wir in die Leichtathletik und zum Schwimmen kommen, möchte ich noch über eine Geschichte reden. Das war der Deutschlandachter. Ich habe in der 1984er-Sendung dann auch mit dem Manuel darüber gesprochen, dass der Deutschlandachter erst 88 tatsächlich groß aufgekommen ist damals. Und 1988 zum ersten Mal Gold des Achters geworden und quasi von klein auf sind die geschult worden, sind zusammengestellt worden, nur auf dieses Ziel hin, den Achter zu gewinnen. Und ich habe leider keinen O-Ton von Wolfram Esser damals, der dieses Rennen kommentiert hat. Es war ein dramatisches Rennen und ich weiß noch, dass mein Vater geheult hat wie ein Schlosshund damals, als er Achter gewonnen hat.
Habe ich recht wenig Erinnerung, muss ich zugeben. Ich wusste immer, Deutschland-Achter ist eine Nummer, aber da kann ich mich jetzt gar nicht bewusst erinnern. Ich habe mich erinnert an, was ihr vorhin hattet, auch von 84, Herrn Kolbe und dem Finn.
Ja.
Aber ansonsten sind die Ruderwettbewerbe, weiß ich nur immer, dass wir gut sind. Also wir, in Anführungszeichen. Aber das ging an mir vorbei.
Damals war der Trainer Ralf Holtmeier, der hat dieses Boot zusammengestellt und in Ausscheidungswettbewerben, die mussten sich im Einzel dann auch immer durchsetzen und hat dann das Boot zusammengestellt. Es gibt eine sehr, sehr eindrucksvolle Dokumentation über den Schlagmann damals, Barne Rabe, der leider an Magersucht verstorben ist und damals tatsächlich zu denen gehörte, der war vielleicht der beste und stärkste Ruderer der Welt, aber kam mit dem Erfolg tatsächlich gar nicht so richtig klar. Und das war eine sehr, sehr eindrucksvolle Doku damals über Barne Rabe. Aber 1988 waren sie auf dem Höhepunkt ihres Schaffens. Und ich glaube, sie sind damals sogar bei der Sportler des Jahreswahl, sind sie, glaube ich, die beste Mannschaft geworden damals. Die hatten aber keinen Starschnitt in der Bravo. Eine Geschichte haben wir noch, über die müssen wir tatsächlich noch sprechen, über Nicole Uphoff. Eine Geschichte, die in 80ern, 90ern und natürlich auch noch in den Nullerjahren immer eine Konstante war im Medaillenspiegel des deutschen Teams, waren die Medaillen bei den Reitwettbewerben. Ob jetzt beim Springreiten, ob bei der Vielseitigkeit oder auch in der Dressur. 1988, nachdem 1984 ja noch Dr. Rainer Klimke Gold geholt hat, 1988 war Nicole Uphoff da. Sie war die neue Dressurreiterin und war damals ja quasi so ein bisschen Everybody's Darling. Hast du in irgendeiner Weise, also Verbindung, sage ich jetzt mal, zum Reiten bei Olympischen Spielen? Weil es ist ja tatsächlich immer ein Medaillenbringer fürs deutsche Team.
Nur eben Olympia und ja, dass man weiß, da gibt es Medaillen. Ansonsten habe ich wenig Beziehungen zu Pferden oder zum Pferdesport, Reitsport generell. Aber das hat man damals schon geguckt. Also auch wenn es eigentlich ja, also fand ich, totlangweilig war, dieses Pferd, was da rumgestapft ist.
Ja.
Ich weiß, ich bin Banause, aber habe ich eigentlich keinen großen Bezug zu gehabt.
Ja, also Nicole Uphoff damals, Goldmedaillengewinnerin und ihren Goldritt damals von Seoul 1988 hat Arnim Basche kommentiert und da hören wir jetzt auch nochmal rein.
Nicole Uphoff aus Duisburg mit dem 11-jährigen Westfalen Rembrandt, der ein Neffe von Alarich ist. Denn seine Mutter ist eine Schwester des Wallachs, mit dem Dr. Rainer Klimke 3 olympische Goldmedaillen gewonnen hat. Auch in seinem Blut fließt also ein erheblicher Anteil des Wundersaftes von Angelo dem Vollblüter. Rembrandt ist ein hellwacher Bursche, der sich in diesem Jahr zu einem kraftvollen Athleten entwickelt hat. Er kann alles, aber er ist eben so intelligent, dass ihn andere Dinge auch dann noch interessieren, wenn von ihm volle Konzentration verlangt wird.
Armin Basche, Hans-Heinrich Isenbart war eine der großen Stimmen des Reitsports. Carsten Soestmeier ist es heute. Aber man darf nicht vergessen, auch das ZDF hatte Reitexperten. Und das war Armin Basche, der sich ja unsterblich gemacht hat durch seinen Versprecher Kickenbacher Offers irgendwann mal.
Hat er vorhin gesagt, der Saft von, nicht Aragon, aber von...
ich weiß jetzt gar nicht mehr, Angelo, dem Vollblüter.
Also irgendwie der Vater oder der Tante, genau, Onkel oder irgendeiner auch, von ihm.
Der 11-jährige Westfale Rembrandt ist ein Neffe von Alarich. Auch in seinem Blut fließt ein guter Teil des Wundersafts von Angelo dem Vollblüter.
Darauf musste erstmal kommen.
Ja, als ich mir das so angeguckt habe, ich habe immer so ein bisschen auf YouTube hin und her gesappt, und dann habe ich mir das angeguckt, diese Goldkür von Nicole Opphoff, und da war ich auch wirklich schwerst beeindruckt von dieser Einleitung von Armin Basche. Das war nämlich die Einleitung, das waren die ersten 30 Sekunden, und dann hat er auch noch so ein bisschen erzählt, dass Rembrandt so ein bisschen kuckrig ist. Er lässt sich gerne mal ablenken. Weil er so intelligent ist, genau. Und 1992, ich habe mir dann auch nochmal den Ritt von Nicole Opphoff 92 angeguckt, da kommt auch Armin Basche drin vor, weil er auch damals die Dressur übertragen hat. Und da hat er genau das Gleiche erzählt. Genau das Gleiche. Er ist ein bisschen kuckrig. Ja? Nie wieder gehört, diesen Begriff. Aber damals tatsächlich... Ja, er war ein Neffe von Alarich. Alarich, ja, das Wunderpferd von Dr. Rainer Klimke. Und ja, und in seinem Blut fließt ein guter Teil des Wundersafts von Angelo dem Vollblüter.
Großartig.
So hören Bücher auf, beziehungsweise fangen Bücher an. Aber große Literatur fängt so an. Das war es mit dem ersten Teil, mit dem Mehrsportteil. Wenn wir uns gleich mal wieder hören, dann kümmern wir uns noch um die Leichtathletik und um das Schwimmen, weil das sind ja die beiden Hauptwettbewerbe bei Olympia, und es gab so viele Geschichten um Carl Lewis, Ben Johnson, Florence Griffiths Joyner, Matt Biondi. Michael Groß hat seinen letzten vielleicht großen Auftritt gehabt. Darüber sprechen wir gleich hier bei meinsportradio.de und das Spiel meines Lebens.
Olympedia, die akustische Enzyklopädie zu den Olympischen Spielen in Rio. 33 Sportarten, die Regeln, die Stars, die Geschichte und ihre Geschichten. Olympedia mit Sebastian Mühlenhof, täglich auf meinsportradio.de.
Das Spiel meines Lebens hier auf meinsportradio.de. Thomas und ich erinnern uns an Olympia 1988, haben eben schon so einen Überblick über alle möglichen Sportarten gegeben und unsere Erinnerungen, die wir damals daran hatten. Und jetzt wollen wir dann mal zu einer sehr, sehr kontroversen Geschichte kommen. Die Leichtathletik damals war der große Wettkampf zwischen Ben Johnson und Carl Lewis. Und es wurde unglaublich hoch gejazzt. Ich glaube auch, dass seit 1988, vielleicht seit 87, seit den Weltmeisterschaften, der 100-Meter-Wettbewerb immer so ein bisschen der größte Wettbewerb bei den Leichtathletik-Wettbewerben ist. Gerade der 100-Meter-Lauf der Männer. Und damals gab es diesen unglaublichen Bass, der da vorher erzeugt worden ist auf dieses Duell zwischen Ben Johnson und Carl Lewis. Warst du eher Team Carl Lewis oder eher Team Ben Johnson?
Ich war wohl Ben Johnson. Ich weiß aber nicht mehr genau. Ich weiß, dass ich mit meinem Cousin damals gewettet habe, weil mein Cousin war großer Carl Lewis-Fan.
Ja.
Ich komme ja ursprünglich aus Koblenz, und da gab es das sogenannte Abendsportfest. Es war in der Gegend eine Riesenveranstaltung, wo eben auch dieser Santa Monica
Track and Field Track
Club oder wie der hieß, mit Carl Lewis und wie die alle hießen, da seine Jungs, und da auch mal einen Weltrekord gelaufen sind, und da war mein Cousin, also Feuer und Flamme und mit Autogramm und was weiß ich wie, und ich glaube, ich habe dann allein aus Protest, weil Cousin ist 3 Jahre älter, habe ich dann auf Ben Johnson gewettet, Nur auf ein Eis haben wir gesetzt. Ja, und erst dachte ich auch, ich hätte gewonnen. Ne? War ich schon ganz schön froh. Tja, und dann, dann doch nicht.
Also Ben Johnson hatte das Rennen gewonnen. Es war der 24. September. Es war irgendwie morgens um 8 Uhr deutscher Zeit, als dieses Rennen über die Bühne gegangen ist. Und Ben Johnson in einer Zeit von 9,79 damals durchs Ziel gelaufen.
Deutlich vorne, ne?
Ja, ja, er war deutlich vorne, hatte dann 2 oder 3 Meter vorher den Arm hochgerissen. Und Carl Lewis ist dann auf Platz 2 eingelaufen mit 9,92. Das war damals noch immer eine Hundertstel unter dem alten Weltrekord von Calvin Smith. Aber er war damals deutlich abgeschlagen Zweiter und das war so eine Geschichte, es war eine krachende Niederlage damals für Carl Lewis, der ja der eigentlich angetreten war, um auch wieder seinen Erfolg von Los Angeles zu wiederholen und das konnte er dann nicht und er ist dann im Nachhinein ist er zum Olympiasieger gekürt worden, weil dann das rauskam und das war tatsächlich eine Sensationsmeldung Hammer, damals. Ja. Ben Johnson ist gedopt, stand und zu Lowell wurde ihm verabreicht, beziehungsweise da war er gedopt. Und das Lustige ist, es gab damals die Sendung, den Sportspiegel. Da wurden dann längere Reportagen gebracht und da gab es ein Karl-Senne-Porträt über, oder Bernd Heller-Porträt über Ben Johnson. Und da hatte ein paar Monate vor diesem Lauf, hatte Ben Johnson zugegeben, ja, ich nehme diese Pillen vom Bodybuilding. Die helfen mir, die sind super. Da hat niemand drüber nachgedacht. Da hat niemand auch nur ein Wort drüber verloren, weil sich gedacht hat, ach ja, ja, halt Pillen vom Bodybuilding wird schon richtig sein, was er da macht. Aber dass es Doping war, das hat damals niemand so richtig mitbekommen und er ist dann gelaufen und er ist dann rausgenommen. Das hat die Sportwelt in ihren Grundfesten damals erschüttert.
Also das war doch mit so der erste richtige große ja. Dopingknall, oder? Mhm. Also alles, was danach kam, ob das dann hier die Radfahrer waren oder sonst wer, aber das war doch so woran ich mich jetzt erinnern kann, der erste große Knall. Also vom vorigen Aufwand, von der vorigen Sensation her und dann dem Ergebnis, das war schon Wahnsinn. Also da, wobei ja Carl Lewis, ich glaube, die waren alle gedopt. Ne? Alle. Ich glaube, von den 8 Läufern waren letztlich 6 irgendwie.
Also auf Platz 4 damals Dennis Mitchell ist hinterher auch des Dopings überführt worden. Bei Carl Lewis wurden Dopingproben tatsächlich verschleiert vom US-amerikanischen Verband.
Ja, im Vorfeld schon, genau.
Linford Christie wurde auch schon mal des Dopings überführt. Der ist damals auf Platz 2 eingekommen. Ich weiß gar nicht, ob Calvin Smith wirklich irgendwann mal des Dopings überführt worden ist. Damals auf Bronze dann gekommen. Der war eigentlich nur Vierter, aber dann durch die Ben Johnson-Disqualifikation dann auf Platz 3 eingekommen. Robson da Silva aus Brasilien, Desai Williams, Raymond Stewart, die sind dann hinterhergekommen, aber die haben nicht so mehr richtig jemanden interessiert. Aber die Jungs damals, die ersten 4, 5, ich glaube, alle haben sie in der Dopingvergangenheit.
Gut, wie die Radfahrer, ne?
Tja.
Das ist irgendwie. Ich glaube, einer hat sogar behauptet, einer hat aus Versehen angeblich was eingenommen und ein anderer hat behauptet, er hätte zu viel Sex vorher gehabt, weil seine Frau Geburtstag gehabt hätte.
Also die Ausreden beim Doping waren ja immer sehr, sehr lustig. So. Ich meine, Zahnpasta und die
da. Ja, Dramen. Johann Mühleck, ne? Und so Dinger.
Johann Mühleck, ich warte die B-Probe ab, auch ein ganz, ganz großes Interview der Fernsehgeschichte mit Johann Mühleck und Norbert König damals.
Stimmt. Was ich gelesen hatte noch war, dass das für Carl Lewis ja ziemlich dramatisch war mit der Medaille, weil er hatte 84 ja die Medaille gewonnen und sein Vater ist danach gestorben und dann hat er seinem Vater wohl diese 84er Goldmedaille ins Grab gelegt und hat dann seiner Mutter gesagt, ja, ich gewinne dann halt 88 eine neue so ungefähr und das war wohl auch sein erster Gedanke, als er über die Linie ist, dass er quasi ja, sein Vater da galt sein erster Gedanke eben seinem Vater in dieser Niederlage und umso verbitterter war er wahrscheinlich dann erstmal.
Ja, ich meine 200 Meter hat er auch verloren, damals gegen Jody Loach, von dem hat man danach auch nie wieder was gehört.
Nee, überhaupt nicht.
Jody Loach damals mit 1975 olympischen Rekord gelaufen und Carl Lewis mit 1979 dann auf Platz 2 und Dritter war Robson da Silva und Linford Christie auf Platz 4 und dann bei der 4x100 Meter Staffel, da muss ich jetzt nochmal gerade ein bisschen runterscrollen, da hat die Sowjetunion gewonnen, weil nämlich die Amerikaner den Stab haben fallen lassen.
Das wäre wäre eine Frage gewesen, weil ich habe nämlich auch geguckt mal und habe, wo sind denn da die Amerikaner? Aber ich habe schon vermutet, wenn sie nicht da unter den ersten 18 werden, sie wohl den Stab irgendwann.
Die haben damals, haben. Die waren damals ihrer Sache. Ja, die waren sich ihrer Sache damals so sicher, dass die kaum Staffelübergaben damals trainiert haben. Und da ist dann in der Vorrunde ist dann ihnen dieses Missgeschick passiert, dass sie einen Staffelstab haben fallen lassen und deswegen dann disqualifiziert waren. Ich glaube, sogar Dennis Mitchell ist das passiert. Und ja, sie waren sich ihrer Sache zu sicher und haben dann die Goldmedaille da auch nicht holen können. Im Weitsprung, da hat es für Carl Lewis dann geklappt. Der hat mit 8,72 Meter dann die Weitsprung-Goldmedaille geholt, hinterher dann ja auch noch das Gold für die 100 Meter. Aber insgesamt war er damals so ein ganz kleines bisschen der Ritter von einer traurigen Gestalt, hatte ich das Gefühl.
Ja, generell fand ich in seiner Karriere, also er hat jetzt für mich nie so diesen Sympath oder der da jetzt groß irgendwie, ja, also war kein Showman irgendwie.
Also er war ein Showman, aber also so richtig wollte man ihm das nicht so richtig abnehmen. Ja. Und ich meine, ja, es gibt dieses eine lustige YouTube-Video, wo er mal eine Nationalhymne so dermaßen versaut hat, die er singen wollte. Das ist auch eine der ganz großen YouTube-Knaller, die es so gibt. Ansonsten von ihm hört man dann heute auch nicht mehr viel. Vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass man von ihm dann nicht mehr so richtig was hört. Das Pendant von Carl Lewis damals, das war Florence Griffith Joyner. Sehr, sehr früh verstorben, schon Ende der 90er. Die hat damals 100 Meter und 200 Meter gewonnen in einer atemberaubenden Art und Weise. Und auch hier muss man sagen, die Leistungen sind, obwohl es nie bewiesen worden ist, wohl nicht mit rechten Dingen zugegangen. Sie hatte ja mit 10,49 schon bei den Ausscheidungswettkämpfen der Amerikaner einen Weltrekord aufgestellt und hatte dann im Finale 10,54 in Seoul gebracht und war damit überlegen Erste geworden. Und das ist so eine Geschichte, das weiß ich, dass ich live gesehen habe, weil das war nämlich deutscher Zeit, 7.42 Uhr wurde das Rennen angesetzt und um 8 Uhr fing die Schule an und mein Bruder und ich haben uns das Rennen angeguckt und sind dann ganz schnell zur Schule gelaufen.
Genauso schnell.
Nicht ganz so schnell, aber wir sind damals auch schnell zur Schule gelaufen, damit wir nicht zu spät kommen. Das ist ein Rennen, was ich live gesehen habe. Florence Griffith Joyner, das war so vielleicht der Star damals der Olympischen Spiele.
Die hat auch, also ich habe nochmal so einen Lauf gesehen, die hat auch immer, man hatte das Gefühl, die lacht beim Laufen. Ne? Mhm. Also manche sehen ja so verkrampft aus, aber die hat immer so, ja, so lächelnd gewirkt. Also als wüsste die ganz klar, ich gewinne sowieso und bin relativ, also ich fand das faszinierend. Ja. So.
Sie war auf jeden Fall eine der großen Diven. Sie hatte ja diese langen Fingernägel, ja. Die sie dann auch immer... Sie
ist immer ins Bild gekommen, wenn sie sich fertig gemacht hat.
Genau.
So beim Startschuss oder vom Startschuss, dann hat man die immer eingeblendet. Also ich glaube, die hatte so ein bisschen... Präpariert hatte sie wohl ein bisschen.
Ja.
Aber,
Und sie hatte 88, hatte sie so eine Kapuze auf, die man hinterher oder 2000 dann von Kathy Freeman dann auch bei den 400 Metern gesehen hat, um die Windschnittigkeit zu erhöhen. Da hatte Florence Griffith Joyner dann auch diese Kapuze, das hatte sie dann in der Staffel nicht. Sie ist dann ja auch 4x100 und 4x400 gelaufen. Bei 4x400 haben sie nur Silber geholt, die Amerikanerin. Und das Lustige, was ich nachgelesen habe noch, mit ihrer Zeit von 200 Metern, 21,34, war sie schneller als 34 Männer der Herrenkonkurrenz damals über 200 Meter.
Tja, also... Das mit rechten Dingen zugegangen
ist. Das ist die große Frage. Heike Drechsler hat damals Bronzemedaille geholt über 88 über 200 Meter in 21,95.
War die sauber? Ich glaube auch nicht, ne?
Das war, ja, bei der DDR. Ja. Wir kommen ja gleich noch zu Christine Otto. Es war ja damals dann tatsächlich so, dass sehr, sehr viele DDR-Sportler des Dopings überführt wurden. Und ich mag mich da an Spekulationen nicht beteiligen, aber tatsächlich waren ja sehr, sehr viele DDR-Sportler damals auch gedopt. Ob es Heike Drechsler war, keine Ahnung.
Katrin Krabbe,
einer sich Dings hier, wie heißt der? Grit Breuer.
Grit Breuer, oh ja.
Genau. Ne? Also, ja, das waren damals die großen Geschichten der Sprinter und wir haben eben schon mal über den Ritter der traurigen Gestalt gesprochen. Der über 2 Meter große Ritter der traurigen Gestalt, das war Jürgen Hingsen.
Großartig, ganz großartig. Also, da muss ich jetzt schon wieder. Also, ich habe ja eine Theorie. Ich weiß nicht, ob ich die mal irgendwo, ob die einer einem ein, also ob man die irgendwo mal gelesen hat oder ob man da. Weißt du, ob man, wenn man, also wenn man so früh ausscheidet, ob man dann trotzdem zum Dopingtest muss?
Da wirst du, glaube ich, ausgelost für.
Ich habe ja die Theorie, dass er, es war ja immer knapp und eigentlich ist er immer der Zweite gewesen hinter Daley Thompson und dass er irgendwie gedacht hat, ich probiere es mit Doping und dann irgendwann Muffensausen gekriegt hat und gesagt, komm, ich gehe lieber jetzt raus, bevor ich da, bevor das entdeckt wird oder so. Keine Ahnung, ist ja eine reine Vermutung ins Blaue rein, aber würde mich nicht wundern. Anders kann ich mir das gar nicht erklären.
Er hat mal ein Interview gegeben, dass er gesagt hat, er war damals wohl verletzt, irgendwie am Arm oder so, und wusste, dass er in den Wurf und in der Sprungdisziplin oder auch beim Stabhochsprung wohl nicht 100% Leistung bringen könnte. Und deswegen war er darauf bedacht, bei den 100 Metern wirklich eine großartige Leistung zu bringen. Und dann, damals galt es ja noch, dass du 2 Fehlstarts machen durftest und dass erst der dritte zur Disqualifikation geführt hat. Und dann neben ihm lief ein Russe und der hat den dritten Fehlstart gemacht und da war es schon knapp, dass es eventuell Jürgen Hingsen auch diesen Fehlstart zu verantworten hatte. Und dann bei dem vierten war er tatsächlich auch wieder klar der Erste aus dem Block. Und ich meine, wenn ich 2 Fehlstarts habe, ich die Goldmedaille holen möchte und bei den 100 Metern der ersten Disziplin bin, dann warte ich doch. Dann nehme ich doch die 5, 6, 10, 15 Punkte weniger in Kauf und bleib dann im Block so ein bisschen sitzen. Aber Jürgen Hingsen hat dann auch den dritten Fehlstart gebracht und dann gab es ja noch eine Viertelstunde Diskussion nachdem.
Genau, das hin und her. Ich weiß auch immer, ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber hat immer so komisch, so gestikuliert auch so komisch.
That wasn't my false start.
Genau.
Es großartig. Eine unglaubliche Aktion und selbst wenn man es heute noch 28 Jahre später sich anguckt, denkt man sich, was ist in den Mann damals gefahren? Das gibt's doch nicht, dass du also heute beim ersten Fehlstart bist du raus.
Ach so?
Ja, gerade in den Sprintdisziplinen, du bist beim ersten Fehlstart raus. Und da warten die Jungs im Block. Damals hattest du 2 Fehlversuche, 3 strikes and you're out. Und ja, Jürgen Hingsen war damals, er wollte unbedingt gegen Daley Thompson gewinnen und er hat es nicht geschafft. Und
hat er den mal gewonnen davor? Also die hatten, ich weiß, dass sie immer 2 Kämpfe hatten und ich habe meine Erinnerung, dass Daley Thompson immer irgendwie ja nicht lachender Dritter, aber halt lachender Sieger war. Hat Hingsen denn je gegen ihn was?
Ich meine, er hat nie gegen ihn gewonnen. Er hat mal den Weltrekord gehabt, aber gegen Daley Thompson gewonnen hat er nie. Aber Daley Thompson ist damals nur Vierter geworden hinter, ja, und das ist auch eine Geschichte, die ich niemals vergessen werde. Christian Schenk, der ist damals Weltrekord innerhalb eines Zehnkampfs im Hochsprung gesprungen. Und er hat damals ja noch diesen veralteten Straddle-Stil gesprungen, also mit dem Bauch über die Latte.
Diese Bauchrolle da, ja.
Und der ist irgendwas bei 2,25 oder 2,26 gesprungen und hat am Ende dann diesen Zehnkampf gewonnen, ist Zehnkampf-Olympiasieger vor seinem damals DDR-Landsmann Thorsten Voss geworden. Und Daley Thompson wurde nur Vierter und Jürgen Hingsen hatte aber trotzdem die gesamten Schlagzeilen, weil er halt 3 Fehlstarts gemacht hat.
Ja gut, den kennen wir heute noch, ne?
Ja.
Er tanzt heute bei Let's Dance oder so.
Christian Schenk, gern gesehen, dein Gast auch mal bei sportradio.de, auch während Olympia unser Leichtathletik-Experte. Also tatsächlich auch Christian Schenk gibt's noch, er hat sich ein bisschen zurückgezogen, aber guter Freund beziehungsweise sehr gern gesehener Gast hier auf sportradio.de. Sonstige Leichtathletik-Themen, ich gucke so ein bisschen durch, 4x100 Meter Staffel, die deutschen Herren damals mit Christian Haas. Christian Haas hat damals dann die ZDF-Kommentatorin geheiratet oder ZDF-Moderatorin. Christa Ludwig Haas, glaube ich, hat sie auf jeden Fall, das war damals die Moderatorin, die von Christian Haas geheiratet worden ist. Und was ich noch habe, sind die 400 Meter Hürden. Damals auch jemand, der ja vielleicht ständig im Schatten war eines Konkurrenten, das war ja Harald Schmid, der stimmt, damals aber bei den 400 Meter Hürden am Ende seiner Karriere schon war und nur Siebter geworden ist. Und Edwin Moses ist damals nur Dritter geworden in dem Rennen.
Stimmt, die 2, ja. Ne?
Und auch im Endlauf war Edgar Itt zum Beispiel.
Edgar Itt, ach du lieber Himmel, ja.
Der ist dann in der 4x400 Meter Staffel mit Harald Schmid angetreten und da sind sie Dritter geworden. Dann haben wir es auch noch mit Norbert Dobeleit.
Was ich nicht mehr auf dem Schirm hatte oder gar nicht in 88 einsortiert hätte, war Dieter Baumann.
Dieter Baumann ist damals Silbermedaillengewinner geworden.
Eben.
Ne?
Mhm. Das hatte ich nicht mehr. Also wenn mich einer vorher gefragt hätte, hätte ich gesagt, nee, das war viel später.
Das war 92, genau. Also dieser Goldlauf von Dieter Baumann, der war 92. Habe ich in der Sendung über, also das Spiel meines Lebens über 92 mit dem Axel drüber gesprochen. Aber 88 hatte er tatsächlich schon die Goldmedaille, die Silbermedaille hinter einem Kenianer und vor Hans-Jörg Kunze aus der DDR gewonnen. Tatsächlich, ja, ist eine Sache, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Das gebe ich gerne zu. Auch ich muss mich immer wieder dran erinnern, weil 92 halt über allem steht, was Dieter Baumann damals gemacht hat.
Das stimmt, ja.
Ja. Das waren die Leichtathletik-Wettbewerb und zum Ende
noch den, ja? In den Sergej Bubka, ne?
Ja, Sergej Bubka ist damals Erster geworden mit 5,90 Meter, aber Sergej Bubka war einer, der hat Weltrekorde aufgestellt und hat selten so bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen glänzt.
Der hat nur 88, glaube ich, Gold geholt und danach, nicht, ne?
Er hat einmal Gold geholt bei den Olympischen Spielen. Genau. Er hat sechsmal bei Weltmeisterschaften gewonnen, einmal bei Europameisterschaften, einmal bei der Hallen-EM und viermal bei der WM. Also er hat tatsächlich sechsmal hintereinander die Weltmeisterschaften gewonnen im Stabhochsprung. Also von 83 bis 97, aber nur bei Olympischen Spielen in Seoul 1988.
Und er hat immer scheibchenweise seinen Weltrekord erhöht. Ich glaube, der wusste genau, dass er noch 20 Zentimeter Luft hat, aber dachte sich, wenn ich auf jedem Festival und Meeting für einen Weltrekord eine Million kriege oder so, dann habe ich da mehr davon.
Hat er richtig gemacht. 6,14 Meter stand sein Weltrekord.
Und so 20 Jahre oder so, ne, hat er gehalten.
Mhm, genau.
Ist der erst wieder krass.
Ja, das ist 6,15 Meter hat er sogar in der Halle gesprungen. Aber das bei Olympischen Spielen hat er nur 1988 gewonnen. Und damit müssen wir jetzt nochmal zum Schwimmen kommen. Die große Schwimmerin damals, Christine Otto. Heute Fernsehmoderatorin im ZDF, dann auch noch für den Sportteil. Damals 6 Goldmedaillen geholt. Diese Goldmedaillen waren aber so ein ganz kleines bisschen, ich will nicht sagen vergiftet. Hinterher wurde bekannt, dass es dann auch angeordnetes Doping gab bei den DDR-Athleten. Und diese Goldmedaillen wurden sie ihr aberkannt? Also sie wird noch als Siegerin geführt in den Titel oder in den Wettbewerben. Gerade über 50 Meter Freistil, 100 Meter Freistil.
Ja, stehen noch so in diesem Internet.
Genau, 100 Meter Rücken hat sie damals noch gewonnen. Ich glaube auch über Lagen, genau, 100 Meter Schmetterling. Und in 2 Staffeln hat sie Goldmedaillen geholt. 6 Goldmedaillen damals. Und hinterher wurde bekannt, dass sie wohl auch gedopt hat. Sie hat immer gesagt, oder sie hat immer Doping bestritten. Aber die besten, also sie ist aus den Weltrekordlisten, ist sie raus, genau. Aus den Weltrekordlisten ist sie raus. Und damals war sie allerdings die alles überragende Schwimmerin dieser Wettbewerbe. Und leider hängt da so ein schwarzer Schleier drüber.
Weil sie behauptet ja immer, dass sie es nicht
wissentlich
gewusst. Gut, das sagen alle immer, ich habe es nicht gewusst, aber ich glaube in dem System, oder zumindest vielleicht will man es auch nicht wahrhaben, also, aber gut.
Ja, es war
steht auch, nicht zu.
Ja, wie gesagt, 6 Goldmedaillen damals von Christine Otto, aber man muss sie immer mit einem kleinen Sternchen versehen, diese Goldmedaillen, wo man keine Sternchen hinterlegen muss, also auf jeden Fall nicht, dass wir es wüssten. Das ist damals noch das letzte Hurra von Michael Groß gewesen. Wir haben auch in der 84er-Sendung über Schwimmen und über Michael Groß gesprochen. Der hat damals über 200 Meter Schmetterling das letzte Mal Gold geholt. In einem Rennen, wo er vorher so ein ganz kleines bisschen enttäuscht hatte. Ganz Deutschland hatte sich darauf verlassen, dass er Medaillen holen würde. Aber dann war er über 200 Meter Freistil nur auf Platz 5 eingekommen. Jemand wie Matt Biondi hat ihm die Schlagzeilen weggenommen, weil der über 50 und 100 Meter Freistil gewonnen hatte. Und insgesamt war es so ein ganz kleines bisschen, ja, es war ein verkorkstes Olympia und trotzdem über 200 Meter Schmetterling hat er es nochmal allen gezeigt und hat vor Benny Nielsen hat er gewonnen und dem Dänen und vor Anthony Moss aus Neuseeland. Warst du damals Michael Groß-Fan? Ich meine, man kam ja um Michael Groß dann auch nicht rum.
Doch, also ganz klar. Also das ist so einer der ersten, ich will nicht sagen Helden, ist jetzt übertrieben, aber das hat man schon verfolgt. Also Michael Groß war wirklich, das war so ein Star, wirklich, wo man Fan war als kleiner Junge. Also so wollte man irgendwie auch sein. Also
ja.
So erfolgreich und so groß.
Der hatte auch einen Starschnitt in der Bravo und der hat auch den goldenen Otto geholt.
Mann.
Ja.
Vielleicht habe ich den sogar gehabt, ich weiß.
2,11 Meter war er, oder 2,3 Meter war er groß, das passt ja auf keine Tür. Du hast ja immer, die Starschnitte hat man ja immer auf Türen dann gehabt. Wie gesagt, ich hatte nie einen, das war mir alles zu lästig, dieses
Sammeln. Die Arme ausgestreckt.
Ja. Das weiß ich nicht mehr, aber wenn du die Arme aus...
In 1:1 Lebensgröße.
Dann brauchst du eine eigene Einzimmerwohnung für den Starschnitt. Aber damals auch eine Geschichte, die mir noch im Sinn geblieben ist. Der letzte Wettbewerb damals bei den Schwimmwettbewerben waren immer die 4x100 Meter Lagen. Und da haben sich die deutschen Herren immer was Besonderes überlegt. Und sie sind damals, ich meine es war 88, sind sie in Lederhosen dann zum Start gegangen. Also natürlich haben sie sich dann ausgezogen und nur noch die Badehose angehabt, aber sie sind, weil sie unbedingt nochmal einen Gag machen wollten, damals mit Lederhosen Richtung Start gegangen. Da haben sie einen großen Auftritt gehabt, sind nur Vierter geworden damals.
Cool, das wusste ich auch nicht.
Ja. Und das haben sie wohl 2-3 Olympische Spiele hintereinander gemacht und hatten immer einen größeren Auftritt dann, die deutsche 4x100 Meter Lagenstaffel. Damals mit Björn Sikarski unter anderem, der mit seinem Zwillingsbruder Bengt Sikarski lange Zeit zum deutschen Schwimmnationalteam gehörte.
Na? Wieder was gelernt.
Haben wir denn noch was vergessen, Thomas?
Nee, was ich noch erfahren habe, ist, dass zum letzten Mal 88 die weißen Tauben da rumgeflogen sind, ne?
Sind sie das?
Bei der Eröffnungsfeier, ja, und dann sind wohl ein paar durch das Feuer.
Ach ja.
Darf man darüber lachen? Daraufhin haben sie dann gesagt, okay, also in Zukunft bitte ohne weiße Tauben.
Ja,
zumindest weit entfernt voneinander.
Die Friedenstauben. Und Seoul hatte damals eins der sympathischsten Maskottchen, so ein Tiger. Den fand ich damals toll. Ich meine, ungeschlagen ist nach wie vor der von 84 von den Winterspielen Wutschko.
Der Hund.
Der Wutschko von der Hund oder
ja,
Wutschko.
Der immer so Sarajevo
genau. Und der ist, glaube ich, unvergessen, aber der Tiger damals von Seoul war auch nicht schlecht. Es waren auf jeden Fall schöne Olympische Spiele. Es waren die letzten Olympischen Spiele vor der Wiedervereinigung und es waren die ersten Olympischen Spiele nach den Boykottspielen.
Stimmt.
Damals die größten Olympischen Spiele aller Zeiten. 159 Nationen, glaube ich, sind angetreten. Ja. Es war auf jeden Fall großartig. Und Thomas, es hat mir einen großen, großen Spaß gemacht, mit dir über 1988 zu sprechen. Wir sind schon wieder am Ende dieser Sendung. Eine kurzweilige Stunde ist hier schon vorbei. Thomas, ich danke dir sehr für die Erinnerung an 1988.
Ich habe zu danken.
Sehr gerne. Wenn euch das gefallen hat, was wir hier so verzapft haben, freuen wir uns über eine Bewertung auf iTunes. Dort könnt ihr auch den kompletten Feed bekommen, das Spiel meines Lebens, oder den Olympia-Feed. olympia.meinsportradio.de ist die Seite, wo wir dann unsere kompletten Podcasts während Olympia dann auch für euch bereithalten. Das war's für heute. Viel Spaß im weiteren Programm von meinsportradio.de und viel Spaß bei den anderen Olympia-Specials hier zu 1992, 84, 2000 und 2012. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens. Täglich 21 Uhr auf meinsportradio.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.